Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel und bei uns geht es heute um ein Paradies für Feministinnen und alle, die es werden wollen. Mitten in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires gibt es eine kleine, aber gut sortierte Bibliothek, die sich auf feministische Literatur spezialisiert hat. Welche Bücher da so in den Regalen stehen und wie es insgesamt bestellt ist um den Feminismus in Argentinien, dazu gleich mehr in unserer Reihe über besondere Bibliotheken in aller Welt. Zuerst aber müssen wir heute erinnern an einen großen Regisseur, dessen Filme ein bisschen wie aus der Zeit gefallen wirken, die aber vielleicht genau deshalb als Meisterwerke des europäischen Kinos gefeiert werden. Der ungarische Filmemacher Bélo Thor ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Bekannt ist Thor für seine düsteren Schwarz-Weiß-Filme mit oft sehr langen und monotonen Einstellungen, was für unsere Augen, die heute so sehr an kurze, schnell geschnittene Internetvideos gewöhnt sind, schon eine Herausforderung sein kann. Der Filmkritiker Daniel Kotenschulte kennt die Filme von Bélo Thor gut und ist jetzt in der Leitung. Wie würden Sie diesen Stil von Bélo Thor beschreiben, der ja schon absolut ungewöhnlich war für einen Regisseur seines Jahrgangs, oder?
Ich glaube, alle Wörter, die wir haben, von unabhängigem Kino bis zu experimentellem Kino, greifen einfach zu kurz. Am Ende hat man sich auf so einen Begriff wie Slow Cinema geeinigt. Aber das ist es auch nicht. Denn auch wenn die Einstellungen lange dauerten, waren sie ja voller Einzelheiten. Und man war eigentlich die ganze Zeit auch beschäftigt, sie alle zu ergründen.
Bélo Thors wahrscheinlich bekanntester Film ist Satans Tango aus den 90er Jahren. Das ist ein Film über das Ende des Kommunismus in Osteuropa, der damals auf der Berlinale Premiere hatte und ja, ich glaube, man kann sagen, der Filmgeschichte geschrieben hat. Was macht diesen Film so besonders?
Ja, auch der beginnt eigentlich sehr langsam. Es ist eine 8-minütige Einstellung, wo man sieht, wie eine Kuhherde aus einem maroden Stall durch ein noch kaputteres Dorf begleitet wird von der Kamera. Aber die Kamera ist in Bewegung und das ist die meiste Zeit, ist die Kamera auch Teil von so einer Choreografie. Und ja, das ist seine Literaturverfilmung. Er war ja eng befreundet mit dem Autor des Werkes, Laszlo Krasznahorkai. Und er hat aber versucht, das Buch in seinem Geist zu erfassen. Also nicht nach einem Drehbuch, sondern hat gedacht, okay, ich brauche 450 Minuten, das zu lesen. So 7,5 Stunden ungefähr. Also soll der Film auch so lange dauern, er soll alles zeigen, was darin vorkommt. Mhm. Aber eben so, dass man, wie man einen Roman liest, eben auch mit seinem Kopf immer noch frei ist und nicht an der Leine herumgeführt wird die ganze Zeit.
Ja, aber das ist ja schon mutig, oder? So einen Film in dieser Zeit, in den 90er Jahren zu machen, 7,5 Stunden. Haben Sie ihn damals gesehen, als er auf der Berlinale Premiere hatte? Was haben Sie damals gedacht über diesen Film? Wie waren die Reaktionen?
Ich wünschte, ich wäre in dem Saal gewesen, im Delphi, das ist eine legendäre Vorführung gewesen, im Forum. Ich habe ihn etwas später gesehen, aber das war eine Erfahrung, die man wirklich nie gemacht hatte. Nicht nur wegen der Länge, sondern auch, weil es eine solche Abkehr von allem war, was man damals für modern hielt. Ja, das war die Zeit, als man das Hongkong-Kino entdeckt hat, als Tarantino in den Startlöchern saß und als Spielberg und Fincher diese bunten, großen Filme gemacht haben. Und da ein Film, der schwarz-weiß ist, auf 35 mm, nur beobachtend und wie bei Tarkowski so ein bisschen in so eine meditative Stimmung versetzt hat. Das war völlig unerhört und ein solches Statement gegenüber dem, was man damals für hip und angesagt hielt, dass es von ganz, ganz großer Wirkung war.
Bélo Thor hat vor allem in späteren Jahren dann auch viel als Dozent gearbeitet, hat an europäischen Filmakademien unterrichtet. Wie groß war sein Einfluss auf jüngere Filmemacherinnen und Filmemacher?
Ja, das ging schon damals los in den späten 80er Jahren. Er hatte einen Lehrauftrag an der DFFB, der Schule in Berlin. Und von da aus verbreitete sich einfach dieser Ruhm. Und auch so bekannte Regisseure wie zum Beispiel Gus Van Sant oder Abhijit Chattopadhyay, Veerasethakul, der Thailänder, haben sich direkt auf Bélo Thor immer wieder bezogen. Und bis heute hält das an. Und er hat selber, glaube ich, gemerkt, dass er als Lehrer einen noch größeren Einfluss auf das Weltkino haben kann, als wenn er weiter Filme machen würde. Mhm. Und 2011 hat er dann nach seinem letzten Film, Das Turiner Pferd, wo er wieder den zweitwichtigsten Preis der Berlinale für gewonnen hatte, den Spezialpreis, hat er gesagt, ich werde jetzt noch unterrichten. Hat eine Filmschule gegründet weiterhin ganz großen Einfluss gehabt.
Sie haben vorhin schon den ungarischen Literaturnobelpreisträger Laszlo Krasznahorkai erwähnt. Die beiden haben mehrere Filme zusammen gemacht, gedreht. Was war das für eine Künstlerfreundschaft?
Ja, er hat ihn kennengelernt, weil er seine Romane gelesen hatte, so vor allem Satans Tango, und dachte, genau so etwas möchte ich auch machen. Und den Mann muss ich kennenlernen, das war etwas ganz anderes für ihn. Und die hatten eine solche Synchronizität in ihrem Denken, dass letztlich keine Drehbücher mehr gebraucht wurden. Die wurden zwar geschrieben, weil die Filmförderung das so wollte, aber benutzt wurden die nicht. Ja, die waren zusammen am Set und Bellator hat dann einfach nach Karteikarten wirklich werden lassen, was sich eben sein Freund ausgedacht hatte.
Bellator war auch ein politischer Mensch. Er war Kritiker der Orbán-Regierung, hat sich für die Kunstfreiheit in Ungarn eingesetzt. Wird er der ungarischen Kulturwelt also auch als politische Stimme fehlen?
Unbedingt. Er war eigentlich Kommunist von Hause aus, aber hat unheimlich gelitten unter dem kommunistischen Regime. Das fand er nicht kommunistisch, eine Diktatur halt. Und als sich Ungarn wieder in eine Diktatur verwandelte, da war er der Erste, der das gesehen hat und davor gewarnt hat.
Das sagt Daniel Kotenschulte zum Tod des ungarischen Filmemachers Bellator, der im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Vielen Dank.
Die Welt im Regal. Zu Besuch in Spezialbibliotheken.
Heute geht es in dieser Reihe in eine feministische Bibliothek in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Wir besuchen die Biblioteca Ni Una Menos. Ni Una Menos, das war vor gut 10 Jahren der Slogan einer großen Frauenbewegung in Argentinien. Zehntausende Frauen haben damals auf der Straße für ihre Rechte demonstriert und vor allem gegen misogyne Gewalt. Erreicht haben sie damit unter anderem, dass der Femizid, also der Mord an Frauen oder Mädchen, in Argentinien ein eigener Straftatbestand wurde. Heute steht der Slogan Ni Una Menos für einen neuen, jungen Feminismus, dem die Stadt Buenos Aires eine eigene Bibliothek gewidmet hat. Victoria Eglau hat sich dort umgeschaut.
An einer schmalen, stark befahrenen Straße von Buenos Aires steht ein flaches Gebäude mit abblätterndem Putz, eine Stadtteilbibliothek. Drinnen in einem Lesesaal mit altmodischen Regalen hängen großformatige bunte Porträts bekannter argentinischer Autorinnen. Silvina Ocampo, Sara Gallardo oder Alfonsina Storni. Nach der bis heute populären Avantgarde-Schriftstellerin Storni, die sich 1938 das Leben nahm, ist die Bibliothek benannt.
Die Biblioteca Ni Una Menos ist ein Teil der Alfonsina Storni Bibliothek,
erklärt deren Leiterin Alicia Gralia. Als die Stadtregierung von Buenos Aires 2022 beschloss, einen Ort für feministische Literatur einzurichten, wählte sie als Standort die bereits bestehende, auf Werke von Frauen spezialisierte Bibliothek. Ni una menos, nicht eine weniger, bedeutet nicht eine Frau weniger. Mit diesem Kampfruf demonstrierten Argentinierinnen vor einem Jahrzehnt gegen die in ihrem Land sehr häufigen Femizide, das heißt Morde an Frauen oder Mädchen. Eine neue, eine kraftvolle, eine verjüngte Frauenbewegung entstand.
El espacio ni una menos, chicas jóvenes.
Und so sind es vor allem junge Leserinnen, die in der Biblioteca Ni Una Menos Bücher zu feministischen und Gender-Themen ausleihen, wie die Leiterin Alicia Gralia sagt. Omara Barra von der Bibliothekenverwaltung der Stadt Buenos Aires ergänzt:
Der Katalog ist total vielfältig. Dazu gehören sowohl Neuerscheinungen als auch Klassiker feministischer Literatur. Über rund 400 Titel verfügt die Biblioteca Ni Una Menos.
Werke von Judith Butler, Rebecca Solnit oder der Argentinierin Rita Segato stehen in den Regalen, neben vielen anderen. Eine Frau um die 40 hat gerade Bücher zurückgegeben und will sich neue ausleihen. Silvina Di Caudo erzählt, sie lese gern über einflussreiche Frauen aus der argentinischen Geschichte.
Bei Demonstrationen trifft man manchmal junge Mädchen, die wenig Ahnung von den wahren Feministinnen unserer Geschichte haben. Sie kennen die Frauen nicht, die die feministischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts geprägt haben.
Viel los ist in der Biblioteca Ni Una Menos nicht an diesem Nachmittag. Vielleicht liegt es an der brütenden Sommerhitze in Buenos Aires. Aber ein bisschen wirkt es auch so, als friste die Bibliothek unter dem Dach der Stadtteilbücherei ein Schattendasein. Die Ni Una Menos-Bewegung schwappte zwar in viele andere lateinamerikanische Länder über, aber in Argentinien selbst ist der Feminismus zurzeit weniger sichtbar. Seit gut 2 Jahren regiert der rechtslibertäre Präsident Javier Milei das Land. Es gebe einen Backlash, erkämpfte Frauenrechte seien in Gefahr, sagt Mercedes Funes von der Kulturverwaltung der Hauptstadt. Die Journalistin hat selbst ein Buch über Feminismus geschrieben, gehörte zu den Initiatorinnen der Frauendemos von 2015 und bemüht sich um Optimismus.
Einen weiten Weg haben wir seitdem zurückgelegt. Wir haben auch die Abtreibungslegalisierung erreicht. Das wäre ohne Ni Una Menos nicht möglich gewesen. Es gibt heute Frauenrechte, die man nicht so einfach zurücknehmen kann.
Feminismus in Argentinien. Viktoria Eglau war zu Besuch in der feministischen Bibliothek Ni Una Menos in Buenos Aires.
An die Arbeit. Übers Schaffen und Ruhen.
Über 13 Millionen Menschen werden in den kommenden 15 Jahren in Rente gehen, schätzt das Statistische Bundesamt. Und diese Zahl, die muss man sich wirklich mal bewusst machen, das sind fast ein Drittel der Menschen, die heute erwerbstätig sind. Fast jeder Dritte fehlt dann also in den Betrieben und Unternehmen. Und die jüngeren Generationen können diese Lücke bei weitem nicht schließen, denn sie sind viel zu wenige. Die Babyboomer, also die geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre, werden auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Was bedeutet das für unsere Arbeitswelt? Was bedeutet das aber auch für die Boomer selbst, wenn sie nach so vielen Arbeitsjahren jetzt loslassen müssen? Darüber habe ich in unserer Reihe zum Jahresanfang mit dem Soziologen Heinz Bude gesprochen, Autor des Buchs Abschied von den Boomern und selbst ein früher Boomer. Er ist Jahrgang 1954, also eigentlich längst im rentenfähigen Alter. Aber ans Aufhören denkt er noch nicht.
Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich gerade heute mit einem Kollegen darüber unterhalten, der sagte mir, ach komm, jetzt machen wir halblang, du bist 72, guck mal, wie alt Trump ist und wie alt der Bundeskanzler ist. Wir sind eigentlich noch in vorderster Front, wir Boomer. Und irgendwie hat er ja auch recht. Es ist ganz interessant, die Lebensarbeitszeit steigt in der Tat etwas in den Boomer-Jahrgängen. Also die arbeiten länger, als normalerweise das gedacht ist. Und wir müssen natürlich immer dazu sagen, dass es viele Berufe gibt, wo man eigentlich alles Recht der Welt hat, die Füße hochzulegen. Mhm. Und die auch nicht mehr können, Lastwagenfahrer, die berühmten Leute, die auf dem Bau arbeiten und so weiter und so weiter. Also das muss man immer in Rechnung stellen. Aber natürlich ist für die Boomer Arbeit nach wie vor ein wichtiger Punkt für ihre Identitätsbildung. Also Boomer sind schon Leute, die sich über Arbeit definieren, allerdings nicht so orthodox, wie man das immer sagt. Sie müssen daran denken, die Eltern der Boomer, das sind Leute, die durch den Nationalsozialismus sozialisiert sind und deren Hauptmessage nach dem Kriege war Leistungsfanatismus. Und das haben die Boomer in den Knochen. Die arbeiten gerne, wissen aber auch, dass das mit der Arbeit man nicht so weit treiben darf und nicht so fanatisch sein darf, wie das die Eltern waren.
Und dass es neben der Arbeit auch noch was anderes gibt. Es gibt ja zum Beispiel Umfragen unter Boomern, die zeigen, dass viele Boomer sagen, dass ihnen eigentlich die Familie das Wichtigste ist und nicht etwa die Arbeit. Das ist ja ganz interessant. Hätte man vielleicht gar nicht so erwartet, oder?
Habe ich schon erwartet, weil das, glaube ich, kein Generationseffekt ist, sondern ein Alterseffekt. Das sind Dinge, die überlappen sich. Das ist überhaupt ein bisschen so, dass die Boomer jetzt auch von denen, die immer so ein bisschen, hey Boomer, was wollt ihr eigentlich, die sagen, das gibt's ja, sagt ja kaum mehr jemand, sondern jetzt sagt man ja eher, auch die Millennials, jetzt können wir irgendwas von den Boomern lernen. Und was sie lernen wollen, ist genau das. Es nicht zu übertreiben, aber trotzdem zu sagen, man muss auch selber gucken, wie man sich Wissen anschafft, wie man seine Berufsbiografie hinbekommt. Auch bei den Frauen ganz wichtig, dass sie das irgendwie immer noch einigermaßen hinbekommen haben über Pausen und Umwege und so weiter und dabei die Nerven nicht verlieren. Das ist für die Jüngeren mittlerweile, finde ich, das eigentlich gar nicht so schlecht, wie die das so hingekriegt haben.
Und warum haben die Boomer das so gut hinbekommen? Also was ist da vielleicht in der Biografie der Boomer prägend gewesen, dass sie darin eben besonders gut sind? Oder vielleicht gibt es auch historische Ereignisse, die Boomer erlebt haben und die sie so geprägt haben, dass sie ihr Verhältnis zur Arbeit entsprechend definiert haben.
Ich glaube, Ihre Frage geht genau in die richtige Richtung. Boomer haben erlebt, weil sie immer zu viele waren, dass sie schon sich um sich selber kümmern müssen. In gewisser Weise auch eine gewisse Bereitschaft zur Konkurrenz haben gegenüber Gleichaltrigen. Aber gleichzeitig haben sie gesehen, sehr früh, wir sind zu viele. Das heißt, es hat auch in der latenten Konkurrenz, im latenten Konkurrenzverhältnis zu den knappen Plätzen gleichzeitig auch eine Bereitschaft zur Kooperation, zur Teilhabe aneinander gegeben. Und das ist ein interessanter Punkt bei den Boomern, dass sie im Grunde Konkurrenz und Kooperation kennen. Mhm. Irgendwas, wo man auch denken könnte, ist das eigentlich gar nicht so schlecht.
Und wie ist es mit diesen vielen Klischees über Boomer am Arbeitsplatz, die es ja nun mal gibt? Also stimmen die dann auch nur in Teilen oder gar nicht? Ich weiß nicht, zum Beispiel sagt man ja immer, dass Boomer arbeiten bis zum Burnout oder zum Herzinfarkt und dass sie immer alles geben für den Chef. Wie blicken Sie auf solche Aussagen, solche Klischees, jetzt aus der Sicht des Soziologen?
Na, ich glaube, die sind völlig falsch. Mhm. Boomer sind wirklich welche, die wissen, dass man Glück haben muss im Leben und dass man nicht alles mit großer Kraft hinkriegen kann, sondern dass es immer Dinge gibt, auch große Ereignisse, mit denen man konfrontiert ist und man überhaupt keine Möglichkeit hat, darauf Einfluss zu nehmen. Boomer sind eigentlich relativ lernfähig, sind auch diejenigen, die so etwas wie Teamarbeit für selbstverständlich gehalten haben. Allerdings Teamarbeit. Also es Boomern ging es nicht um soziale Beziehungen an sich, aber für eine gute Atmosphäre in Bezug auf ein Ziel. Also das ist, glaube ich, der Unterschied zu manchen späteren Generationen, die quasi die sozialen Beziehungen an sich für wichtig halten, das gemeinsam sein können, an sich für wichtig finden. Das haben Boomer nicht so. Es gibt immer die Bezugnahme auf ein Drittes, was eine Aufgabe, die man sich gestellt hat, die einem gegeben ist. Aber dann schaut man schon in einem gewissen Teamgeist, dass man das gemeinsam hinkriegt. Denn irgendwie weiß man, bei den Boomern, also der King bin ich eben nicht, es gibt auch noch andere, die auch was können.
Also Arbeit ist wichtig, auch für die Identität der Boomer, haben Sie vorhin schon mal gesagt. Was bedeutet es jetzt also für Boomer, wenn sie loslassen müssen von der Arbeit? Bleiben wir vielleicht mal bei Ihnen. Bereiten Sie sich schon in irgendeiner Form vor auf den Abschied von der Arbeit, der ja irgendwann dann doch einmal stattfinden muss wahrscheinlich?
Ja, schon. Also ich weiß durchaus, dass es irgendwie noch ein Leben nach der Arbeit gibt. Allerdings bin ich ziemlich privilegiert. Meine Art zu arbeiten kann ich eigentlich bis zum Schluss meines Lebens machen. Also ich kann Bücher schreiben, ich kann über Dinge nachdenken, muss vielleicht auch gar nichts mehr hinschreiben. Also das wird mir schon irgendwie Spaß machen, glaube ich schon. Der Hauptpunkt, der ist, was die Boomer wirklich für die Boomer schwierig wird, ist das Sterben zu lernen. Mhm. Boomer haben eine starke Auffassung über ihre eigenen Kompetenzen, über die Möglichkeiten, Dinge zu meistern und hinzukriegen und tun sich schwer damit, quasi Hilfe geschenkt zu bekommen oder Dinge nicht mehr selber hinkriegen und auf Hilfe angewiesen zu sein. Das fällt den Boomern schwer und sie haben Sorge, wenn sie nicht mehr für sich selber über Arbeit sorgen kann, auch für ihr, wie sagt man heute, ihre mentale Gesundheit über Arbeit herstellen können, dass sie dann möglicherweise schon in ein Loch fallen. Und das ist, glaube ich, etwas, was Boomer lernen müssen. Also Ars Moriendi, sagte man im Mittelalter, die Kunst des Sterbens, die am Ende die Kunst des Lebens ist.
Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum es vielen Boomern schwerfällt, von der Arbeit loszulassen. Wobei man ja sagen muss, dass das für den Arbeitsmarkt erstmal eigentlich eher eine gute Nachricht ist, dass viele Boomer, je nach Beruf natürlich, aber doch einige erstmal noch weiterarbeiten, auch wenn sie schon längst im Rentenalter sind, so wie Sie.
Natürlich, denken Sie nur an diese ganzen Handwerksbetriebe mit den 5 bis 10 Beschäftigten, die ganz, ganz viele von denen noch von Boomern geleitet werden. Und jeder weiß, dass es ein Geschäft nebenan gibt, ein Handwerksbetrieb gibt, der Schluss macht, weil es keine Nachfolger gibt. Und dieses Wegtreten der Boomer aus diesen ganz wichtigen Arbeitsmärkten, die etwas zu tun haben mit dem alltäglichen Leben, das wird noch durchschlagen und das wird doch noch ein riesiges Problem werden. Denn was Boomer auch haben, sie haben immer die Bereitschaft, ihre Dinge gut zu tun, die sie machen. Und zwar aus eigenem Antrieb, nicht weil das irgendein Chef drauf achtet oder irgendjemand einem über die Schulter guckt, sondern aus eigenem Antrieb, die Dinge gut zu machen. Und das, glaube ich, ist etwas ziemlich Wichtiges für die Produktivität von Arbeitsmärkten.
Wie können wir die Lücke füllen, die die Boomer hinterlassen werden?
Na, ich glaube, es wird, und das passiert jetzt gerade, es gibt einen Generationenkompromiss, ich hatte das schon angedeutet, zwischen den Boomern und den Millennials, weil die Millennials ja eine riesige Bewährungsprobe bestanden haben, nämlich als junge Familien mit kleinen Kindern während der Pandemie wirklich hart am Rande des Nervenzusammenbruchs die Dinge doch einigermaßen gut hinzukriegen. Ich glaube, es wird eine Art von generationellem Lernen zwischen diesen beiden Generationen geben.
Das heißt, Sie schauen eigentlich optimistisch in die Zukunft, auch wenn die Boomer dann irgendwann Abschied nehmen. Sie gehen davon aus, dass unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt das schon meistern wird.
Ich würde lieber sagen, hoffnungsvoll. Optimisten mag ich eigentlich nicht. Denn das ist egal, wie das Wetter ist. Sie sagen immer, ist doch schön, aber das ist doch Unsinn, wenn man rausguckt. Also ich würde da nicht optimistisch und hoffnungsvoll.
Der Soziologe Heinz Bude über den Abschied von den Boomern in unserer Reihe An die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen. Morgen hören Sie hier ein Gespräch mit dem Regisseur Volker Lösch. Da geht es dann um Arbeit als Thema auf der Theaterbühne. Und in den Kulturmeldungen schaut Jörg Biesler jetzt zuerst in den Iran.
Ja, seit mehr als einer Woche gehen da die Menschen erneut auf die Straße. Bislang sollen 35 Menschen ums Leben gekommen sein. Aktivisten berichten auch von rund 1200 Festnahmen. Auslöser war diesmal die schlechte wirtschaftliche Situation. Und die ersten auf der Straße waren die Händler im Basar. Inzwischen haben sich Jugendliche den Protesten angeschlossen und auch prominente Kulturschaffende, wie der Regisseur Jafar Panahi, der der Regierung vorwarf, sie habe dem Volk den Krieg erklärt, oder der beliebte Rapper Too Much Soleihi, der wegen kritischer Äußerungen bereits zum Tode verurteilt und dann aber wieder freigelassen worden war. Der Kultur- und Islamwissenschaftler Amin Fasanefar sagte dazu hier im Deutschlandfunk:
Die Schauspielerin Tarana Ali Dousti, die ist auch im Westen eine durchaus bekannte und gesehene Schauspielerin, im Iran selber eine der populärsten Schauspielerinnen, die ist schon während der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung verhaftet worden, hat sich da deutlich positioniert und sagt jetzt, dass sie den Schauspielerberuf niederlegt, weil sie unter den gegebenen Umständen nicht arbeiten kann. Und damit spricht sie für ganz viele Kolleginnen, von denen ja einige schon das Land verlassen haben. Es gibt eine generelle Verzweiflung, würde ich sagen. Es gibt keine großen Auswege mehr innerhalb des Systems und da äußert sich jeder so, wie er kann.
Der Kulturwissenschaftler Amin Fasanefar über die Proteste von Künstlerinnen und Künstlern im Iran. Die Berlinerinnen und Berliner kämpfen, jedenfalls wenn sie im Südwesten der Stadt wohnen, noch immer mit dem Stromausfall. Und während eine intensive Diskussion darüber geführt wird, ob das Bekennerschreiben angeblicher Linksextremisten einfach nur schlecht geschrieben oder doch vielleicht eine miserable Übersetzung aus dem Russischen ist, bietet die Stiftung Preußischer Kulturbesitz seit heute freien Eintritt in die staatlichen Museen für alle, die vom aktuellen Stromausfall betroffen sind, und auch für Helferinnen und Helfer. Im Museum ist es warm und außerdem bieten die Kunstwerke aus 5 Jahrtausenden natürlich vielfältigste Anregungen, um über Technik, politische Auseinandersetzungen, Extremismus, Gewalt, soziale Unwuchten und fragwürdige Übersetzungsleistungen jedweder Form nachzudenken. Der kostenlose Eintritt gilt bis Donnerstag. Danach müssen auch Berliner aus dem Südwesten wieder für all das bezahlen. Der Kunsthistoriker und Museumsleiter Herbert Beck ist tot. Er leitete seit Ende der 60er Jahre zunächst das Frankfurter Liebighaus und dann auch noch das Städel. Das war die Zeit, in der der Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann die Finanz auch zu einer Kulturmetropole ausbaute. Herbert Beck entwickelte neue Konzepte der Vermittlung und trieb die Öffnung der Häuser ebenso wie den kunsthistorischen Forschungsstand zu den bewahrten Gegenständen voran. Seine Ausstellungskataloge sind bis heute Grundlagenwerke. Semyon Bitschkow wird vom 1. August an musikalischer Leiter der Opera de Paris. Der 73-jährige derzeitige Musikdirektor der Tschechischen Philharmonie Prag folgt auf Gustavo Dudamel, der das Haus schon 2023 aus persönlichen Gründen verlassen hatte. Bitschkow wurde in der Sowjetunion geboren und ist US-amerikanischer Staatsbürger. Er war bereits 1989 bis 1998 in Paris als Musikdirektor des Orchestre de Paris und danach leitete er das WDR-Sinfonieorchester und war Generalmusikdirektor der Semperoper in Dresden. Am 26. Januar dirigierte er in Paris die Inszenierung von Peter Tschaikowskis Oper Onegin in der Regie von Schauspieler Ralph Fiennes.
Die Kulturnachrichten mit Jörg Biesler. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um die Lage in Venezuela. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin und für Ihr Interesse an Kultur heute. Schönen Abend.